Tobi Meurers, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Paartherapie-Gruppensitzung in 2024. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi Bene, hi Dome. Ja, schön hier zu sein erstmal. Es ist mir eine Ehre. Mir geht's blendend, noch ein bisschen erschöpft, weil mir das Turnier von gestern noch ein bisschen in den Knochen hängt, aber ansonsten geht's mir sehr gut.
Sehr gut, das freut mich sehr zu hören. Ja, Dominik Stampfer, dich darf ich natürlich nicht vergessen. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank, Bene, vielen Dank. Ja, manchmal vergisst man mich, weil ich ja so klein geraten bin.
Und man übersieht dich leicht.
Genau, man übersieht mich leicht, richtig. Nee, Bene, vielen Dank. Mir geht's auch soweit, so noch besser, würde ich sagen. Es wird langsam richtig. Und ich freue mich richtig heute, auch Tobi, dass du da bist. Ich habe richtig Lust auf die nächste Stunde oder wer weiß, wie lange es geht. Ja, Bene, ich hoffe, bei dir ist auch alles klar. Und wie gesagt, ich habe Bock, ich freue mich.
Ja, danke. Ja, mir geht's auch gut. Mir geht's sogar sehr gut, würde ich sagen. Ich bin sehr fit. Ich habe richtig geil Disc Golf gespielt am Wochenende und freue mich auch sehr, dass wir uns heute treffen mit einem spannenden Thema. Deswegen, ja, lasst uns direkt anfangen. Liebe Leute, herzlich willkommen zur 79. Folge Paartherapie. Tobi Meurers, wer bist du? Warum bist du hier? Was ist dein Thema? Was sollten die Leute über dich wissen? Schieß los.
Ja, also in erster Linie bin ich auch mal ein sehr, sehr begeisterter Discgolfer. Das kommt vorne an. Und aus dieser Leidenschaft hat sich eine weitere Leidenschaft dann tatsächlich entwickelt. Auch eher spaßeshalber. Und zwar, dass ich da wirklich Gefallen dran gefunden habe, Scheiben individuell zu gestalten. Und ja, letztendlich unter Dyen ist es bekannt. Unter den Discgolfern und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und ja, ihr hattet mich netterweise gefragt, ob ich mal teilhaben kann an der Paartherapie und ein bisschen was zu diesem Thema sagen kann und da freue ich mich jetzt drauf,
ja. Ja, nice. Sehr gut, dass du es gleich sagst. Also Dyen, darunter ist es bekannt. Wir haben tatsächlich gerade, als wir noch auf dich gewartet haben, so gesagt, wie nennt man es eigentlich? Ist Dyen der richtige Ausdruck? Auch ich würde sagen, ich kenne es nur unter Dyen. Wenn du es beschreiben würdest, für Leute, die gerade das erste Mal den Begriff hören, Scheiben zu Dyen und zu individualisieren, was ist es? Also wie würdest du es beschreiben?
Also zum ersten Mal sind gewisse Voraussetzungen gegeben, allein durch das Regelwerk der PDGA schon, also was für Materialien man zum Beispiel verwenden kann, um eine Scheibe individuell zu gestalten. Also man darf zum Beispiel kein Material auftragen. Das heißt, es gibt verschiedene Medien, mit denen man arbeitet, ja letztendlich Farbpigmente und da gibt es dann verschiedenste Techniken, um diese Farben auf die Scheibe aufzutragen, um die verschiedensten Effekte zu erzielen und ja, es ist also wirklich, da kann man sich kreativ sehr gut austoben. Für mich ist es tatsächlich eine Leidenschaft auch mittlerweile geworden. Ich habe das anfangs also auch nur für mich und meinen Freundeskreis gemacht. Und dann wurde die Nachfrage aber letztendlich so gut, weil sich dann doch herausgestellt hat, dass ich ein gewisses Talent dafür habe. Und ja, bin mittlerweile froh, dass das wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und auch in Amerika meine Dyes mittlerweile krass über die Fairways fliegen. So, ne?
Okay,
und das
krass
ist für mich auch immer schön, meine eigenen Dyes fliegen zu sehen. Ne? Und ja, ich weiß nicht, also ich kann auch noch so ein bisschen genauer auf diese Techniken eingehen. Also letztendlich ist es so, dass man Farbpigmente auf Pulverbasis hat, die man zum Beispiel mit einer Lotion zum Beispiel, ist eine Methode, anmischt. Und ich arbeite zum Beispiel auch sehr viel mit Motiven auf den Scheiben. Das ist also so ein bisschen die Königsdisziplin in der ganzen Geschichte, weil ich habe einen Plotter, mit dem schneide ich dann Folie und kann dann auch wirklich komplexe Motive auf die Scheibe bringen. Ja, und das ist oft nicht von außen ersichtlich, aber das ist eine Heidenarbeit. Das nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch, allein weil der Prozess, bis diese Farbe in das Plastik eingezogen ist, was auch wieder dann bei jeder Plastiksorte unterschiedlich ist. Also es gibt auch nur gewisse Plastiksorten, die sich tatsächlich gut dyen lassen. Das ist in der Regel Premium-Plastik. Und ja, es ist immer wieder schön, wenn wenn dann so eine Scheibe fertig ist. Und für mich eigentlich das größte Honorar immer, wenn ich so eine Scheibe, ich habe das immer sehr gerne, wenn ich die persönlich übergeben kann, weil das ist für mich also tatsächlich die größte Belohnung an der ganzen Geschichte, die Freude in den Gesichtern zu sehen. Und ja, wenn man dann so ein bisschen in die Thematik einsteigt und sieht, wie viel Arbeit und wie komplex das Ganze ist und dass das für mich auch Jahre gebraucht hat, bis ich auf dem Level dein konnte, auf dem ich heute da ja, dass das wirklich ein langer Lernprozess war, das ist ja immer schön, wenn man dann die Wertschätzung dafür zurückbekommt und das macht mir auch mit am meisten Freude an der ganzen Geschichte.
Da muss ich jetzt gleich mal einsteigen. Du hast jetzt so viele coole Themen schon angeschnitten, wo mir sofort 1000 Fragen in den Kopf gekommen sind. Ich glaube, ich muss auch nochmal, siehst du mir nach, 2 Schritte zurückgehen, ja. Weil was ich mich ganz am Anfang auch gefragt habe, also wie kommst du jetzt wirklich dazu, dir zu sagen, okay, ich will jetzt hier nochmal mehr Farbe oder mehr Motive auf meine Scheibe drängen. War das totale Langeweile oder warst du einfach schon so gut im Disc Golf und hast jedes Turnier gewonnen, hast gesagt, jetzt muss ich mich noch irgendwie anders, keine Ahnung.
Da arbeite ich mich gerade noch hin.
Okay, also du gehst den Weg, okay, so rum läuft's. Nee, aber wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin tatsächlich selber mit der Thematik das erste Mal beim Spielen selber in Kontakt gekommen, dass ich jemanden anders gesehen hatte, der eine Scheibe gedeiht hatte und ich ihn dann einfach darauf angesprochen hatte, ja, wie geht das? Und dann habe ich mich letztendlich über Facebook am meisten in die Thematik eingearbeitet, ne? Weil da gibt es tatsächlich eine super Gruppe, gerade in Amerika, Disc Golf Dyers. Alle super hilfsbereit und das ist wirklich eine Wissensdatenbank. Ne? Also auch YouTube hat mir sehr viel geholfen, weil es da damals tatsächlich auch schon Tutorials gab, so für die ersten Techniken, ne? Und man fängt tatsächlich ganz einfach an. Das ist also das Einfachste zum Starten ist eigentlich so mit Rasierschaum. Shaving Cream ist das ist eine Technik, die relativ simpel ist, womit man einen ganz coolen Effekt auf die Scheibe bekommt. Und das Ganze ja, wenn man dann sieht, dass das sieht wirklich gut aus im Nachhinein, so dann kann ich mich für so eine Thematik dann auch wirklich begeistern und dann habe ich mich da wirklich tief eingearbeitet und mich dann auch ein richtiges Netzwerk quasi aufgebaut, ne, auch mit vielen Leuten aus Amerika, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite standen und mir da geholfen haben und mittlerweile ist es so, dass ich auch viel an die Community zurückgeben kann aufgrund des Wissensstands, den ich jetzt mittlerweile erreicht habe und ja, das ist ähnlich wie in anderen Bereichen im Disc Golf, sind die Leute halt einfach offen und immer gewollt zu helfen, ja, das war wirklich schön und dann das mit einfachsten Motiven angefangen und dann habe ich mir irgendwann einen Plotter angeschafft, das war dann nochmal so der Schritt aufs nächste Level, weil man kann letztendlich diese Folien von Hand mit einem Skalpell auf der Scheibe schneiden, aber da richtig sauber zu arbeiten und vor allem hinterlässt es auch Spuren auf der Scheibe. Ja.
Dann wird es ein bisschen leichter.
Ja, genau. Das ist dann schon wieder so an der Grenze zur Legalität, was die PDGA sagt, aber da habe ich mir einen Plotter angeschafft, ne? Und so ist das alles gewachsen über Jahre hinweg, ne? Und dann kamen immer mehr Anfragen und dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, dass ich das halt auch so ein bisschen offiziell laufen lassen möchte und habe dann auch ein Kleingewerbe angemeldet. Crush Dye Disc Golf. Und ja, macht das da jetzt offiziell. Es ist also nach wie vor für mich ein Hobby. Das ist nichts, was ich jetzt irgendwie fokussiert habe, um da großes Geld mit zu verdienen, sondern nach wie vor steht da der Spaß im Vordergrund.
Okay, das heißt, dein Wissen, hast du gerade gesagt, hast du hauptsächlich Facebook abgeschöpft, YouTube und so weiter. Ich meine, das kennt man auch aus anderen Bereichen, dass man dort sich sehr, sehr gutes Wissen aneignen kann. Ich nehme mal an, das Ganze kommt dann auch so ein bisschen aus den USA und hat dort so richtig geboomt und angefangen, ist dann wahrscheinlich wie viele andere Themen innerhalb des Disc Golfs dann auch erst später zu uns gekommen oder ist das Ganze vielleicht sogar schon hier in Europa gestartet, weißt du das?
Das kommt aus Amerika und so 100%, wie das Ganze angefangen hat, weiß ich auch nicht. Also ich weiß, dass die Pigmente, die man nutzt, eigentlich für andere Industriebereiche gedacht sind. Ne? Es gibt zum Beispiel auch, das ist aber schon, das kann man in flüssiger Form schon kaufen. Das nennt sich Quick Dye Warm Dip und das ist Letztendlich sind das Pöttchen mit Farbmittel drin, die mit Aceton angemischt werden, womit Fischer ihre Köder einfärben.
Ja, genau. Genau.
Ne? Okay. Und da sind wahrscheinlich irgendwelche Leute auf die Idee gekommen, das wird mit Sicherheit auch mit einer Discgolfscheibe funktionieren. Ne? Und so wird es wahrscheinlich irgendwann gestartet sein, dass da irgendwer eine gute Idee hatte. Und mittlerweile ist es halt tatsächlich auch in Amerika schon, gibt's Leute, die es hauptberuflich mittlerweile machen, ne? Die also auch dann entsprechende Workshops anbieten zum Beispiel, wo die Leuten das vermitteln und die davon ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ne? Also da ist mittlerweile eine richtige Industrie daraus entstanden, kann man schon sagen.
Das ist geil. Ich erinnere mich noch gut, als ich angefangen habe, Disc Golf zu spielen, war das auch schon so ein Phänomen, die tauchten immer mal wieder auf, und als man es dann selber machen wollte, genauso wie du sagst, musste man in irgendwelchen Angelshops Rip-Dye oder wie auch immer diese ganzen Sachen hießen, bestellen, weil woanders ging es nicht, oder sie kamen direkt aus den USA, weil halt Rot und Blau nicht gereicht hat an Farben, da musste man immer irgendwo crazy in den USA bestellen. Ist das immer noch so? Also kommt alles dein Werkzeug in Anführungszeichen aus den USA?
Also mittlerweile kriege ich tatsächlich alles in Europa, aber das war, wo ich angefangen habe, ganz anders. Also ich habe auch mit einem Pulver angefangen, das nennt sich Eye-Dye Poly, was glaube ich aber auch so im Bastelbedarf quasi vertrieben wird. Also man findet das auch in so Art-Shops, Bastelbedarf-Shops, sage ich mal. Ne? Weil dieses Warm Dip, dieses flüssige, das ist halt auf Basis von Aceton, was wiederum heißt, dass das nicht per Luftfracht versendet werden darf oder halt nur für wirklich sehr hohe Kosten. Deswegen gab es in Europa keine Möglichkeit, das Zeug zu bekommen, und mittlerweile gibt es einen, das ist vielleicht auch ein guter Tipp an alle, die sich an dieser Thematik ausprobieren, weil ich lange gesucht habe, um an dieses Warm Dip zu kommen. Es gibt einen Angelshop in Holland, der war als Vertriebspartner bei dem Hersteller mal gelistet.
In Holland.
Alles
klar.
Und von einem halben Jahr habe ich auch erst die Info bekommen, und seitdem habe ich das, weil damit kann man diese Spin-Dice tatsächlich mega gut machen. Ne? Mit dem Pulver, das kann man selber auch mit Aceton anmischen, aber da sind die Farben nicht so kräftig. Das kriegt man also tatsächlich nur mit diesem Warm-Dip hin. Und seit einem halben Jahr habe ich das, und das hat also dann in dem Bereich, also Spin-Dice, mich auch auf jeden Fall nochmal weit nach vorne gebracht, weil die Farben jetzt einfach viel knalliger sind. Sondern das
krass. Ja, das ist schon witzig. Ich habe, ich meine, du weißt es ja, glaube ich spiele jetzt auch nicht erst seit gestern Disc Golf, und mein Bruder auch seit den frühen 2000er Jahren. Und der hat dann auch mal mit diesem komischen Dyen da herum experimentiert, und ich weiß noch, da kamen irgendwelche Pakete aus den USA an, und das waren irgendwelche Shops, die, ja, wie du auch gesagt hast, so Künstlerbedarf, gerade für Leute, die ihre Puppen färben wollten.
Ja.
Genau, da kamen irgendwelche Pakete an, und dann sind wir da auch im Keller gewesen, haben unsere alte Discraft ZMRV rausgenommen und haben die als Prototyp quasi verwendet, um da mal so erste Dice drauf zu machen. Das sah absolut katastrophal aus. und ich glaube, was man heute so sieht, hat sich das auch krass geändert in diesen letzten 20 Jahren. Und ich meine, wenn du sagst, erst seit diesem oder seit ein paar Monaten kommst du da auch nochmal an andere Rohstoffe sozusagen ran, ist schon auch krass. Da gibt es ja vielleicht auch nochmal für die Zukunft ganz andere Möglichkeiten. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob man da nachher vielleicht noch hinzukommt, wohin so die Reise auch gehen kann. Das ist da sind ja kaum Grenzen gesetzt, sagen wir mal so.
Ja, wie viele Scheiben hast du als, wie der Domi gerade gesagt hat, ich sag's einfach mal, wie ich sagen würde, kaputt gedeiht, bis du an dem Punkt warst und sagst, jetzt kann man es den Leuten mal zeigen?
Es ging tatsächlich relativ schnell, ne? Also man fängt halt mit relativ einfachen Motiven an, und also auch gerade diese Shaving Queen Dimes. Mir haben sie von Anfang an gefallen, habe ich im Freundeskreis sofort rumgezeigt und war stolz wie Bolle drauf. Ne? Mhm. Mittlerweile sieht das alles ganz anders aus, aber bis das wirklich so auf einem Level war, wo ich sagte, okay, oder darüber nachgedacht habe, okay, das kann man tatsächlich so ein bisschen professioneller angehen. Das hat mit Sicherheit so 2,5 Jahre gedauert.
Okay.
Bis ich so die ganzen Techniken, und ich lerne heute noch dazu, ne? Also es ist tatsächlich ein nicht aufhörender Lernprozess, und das macht es aber auch spannend letztendlich, ne? Und das, man versucht halt immer weiter zu gehen, immer weiter zu gehen, immer detaillierter zu werden, ne? Und ja, und das funktioniert ganz gut. Also ich sag immer, dass die Grundvoraussetzung, dass man da wirklich Freude und Spaß dran hat und das auch auf einem gewissen Niveau ist, dass man einfach zum einen sehr viel Geduld benötigt und ein Händchen für filigrane Handarbeit. So, ne? Also, und das,
okay. Ah, ich bin raus.
Und das war mir auch nicht bewusst, dass mir das liegt. Das habe ich tatsächlich erst durch Dein tatsächlich entdeckt. Aber ja, für mich ist das auch so ein Stück weit, wie das Disc Golf an sich auch, so ein Stück weit auch ein Entschleunigungsprozess. Ne? Also ich bin dann auch über der Scheibe und mit dem Kopf auch nirgendwo anders. Und das hilft mir tatsächlich sehr gut auch beim Abschalten.
Vor allem, wenn die Pakete aus Holland kommen, das ist natürlich immer von Vorteil. Nee, Spaß. Kleines Späßchen am Rande. Was Ben aber angeschnitten hat mit diesen Scheiben, die quasi kaputt gedeiht wurden, was mich interessiert, und das ist jetzt vielleicht gar keine spezielle Frage auf dieses Thema, aber generell unter uns Disc Golfen, denn es ist ja immer interessant, wie viele Scheiben hat man denn so im Keller? Ist es bei dir auch eine sehr, sehr hohe Anzahl an Scheiben, die du so hortest, quasi als Lagerbestand für potenzielle neue Dice? Also, kannst du da eine Zahl nennen?
Also für potenzielle Dice ist die eine Sache, das Problem ist, dass ich mich in allen Bereichen des Disc Golfs da völlig komplett reingestürzt habe und auch eine Zeit hatte, wo ich ein bisschen exzessiv gesammelt habe. Also, aber allein, ich sag mal, es macht schon Sinn, dass ich immer so von den meistgespielten Scheiben so ein paar Rohlinge da haben, wenn Anfragen für so individuelle Geschichten kommen. Ne? Und das ist tatsächlich auch das, was bei mir am meisten aktuell läuft, ne? Dass wirklich Leute mit expliziten Anfragen, mit einem speziellen Motiv für einen gewissen Anlass oder ja auch als Preisscheibe für Turniere etc., ne? Dass die auf mich zukommen. Und da sind halt so gewisse Molds sehr gefragt, ne? Und da gucke ich immer, also ich habe jetzt zum Dein mit Sicherheit noch so meine 30, 40 Scheiben hier liegen. Ja, das ist...
Was ist die gefragteste Mold?
Also Discmania ist bei mir auf jeden Fall immer noch vorne. Und da war es tatsächlich lange, also ich habe auch ein bisschen versucht, die Leute, weil... Wie gesagt, das Plastik nimmt auch einen recht großen Einfluss auf die Scheibe, ne? Und ich habe gemerkt, ja, zum Beispiel, dass das Neoplastik von Discmania mit das beste Plastik zum Dyen ist, ne? Weil die Farben einfach unheimlich gut drauf rauskommen. Deswegen habe ich unheimlich viele Instincts, Essence und Enigmas schon gedeiht, aber aktuell laufen sehr gut die neuen S-Lines von Discmania und Envies gehen immer.
Okay.
Glitch war totaler Hype, ne? Da habe ich mir erstmal 10 Glitches hier hingestellt, die waren ruckzuck weg, weil jeder eine Glitch haben wollte. Das ist, glaube ich, relativ vergleichbar mit den Zahlen, die man auch so vom Markt kriegt, sag ich mal, was aktuell so am meisten gespielt wird. Ne?
Und unter Rohling sprechen wir schon von weißen Scheiben, richtig?
Also, das ist auch so eine Thematik, würde ich mich gerne mal an alle Disc-Hersteller wenden, weil das ist tatsächlich, die machen uns das Leben nicht unbedingt leicht, muss man sagen. Also es gibt ein paar Hersteller, die tatsächlich Blanks anbieten, zum Beispiel MVP macht das, aber zum Beispiel Innova hatte auch mal eine Reihe, da hatten die Button-Stamps. Da hat man natürlich kein Stamp auf der Oberseite, was auch hilfreich war. Aber Discmania, ich habe die selber schon angeschrieben und viel versucht, um von denen Scheiben ohne Stamp zu bekommen. Ist aber nicht möglich. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, weil letztendlich ist es ja auch, dass da mit Sicherheit dann auch die Nachfrage das Angebot bestimmt. Und ich denke, viele Hersteller sehen da noch nicht die Notwendigkeit, Blanks auf den Markt zu bringen. Aber auch der Dye-Markt wächst. Man sieht das auch über die sozialen Medien. Es kommt immer mehr Leute, die sich an der Thematik versuchen. Bei Turnieren, auch bei großen Turnieren, ist es in Amerika mittlerweile fast immer so, dass da die Dyers Guild, nennt sich das. Das ist auch so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Dyern in Amerika, auch bei vielen Turnieren vor Ort sind und dort Workshops anbieten. Und nice. Auch das ist ganz gut am Wachsen. So, ne? Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich die Scheiben ganz regulär natürlich in der Regel in weiß dann bestelle oder komplett durchsichtig, ist auch immer schön. Da kann man auch coole Sachen mitmachen, so ganz transparent. Und dann den Stamp halt runterholen. Ne? Aber das Ganze macht den Prozess an sich halt nicht leichter, weil jeder, der vielleicht das schon mal gemacht hat mit Aceton oder ich nutze da auch verschiedene Technik, um möglichst schonend den Stamp von der Scheibe zu entfernen. Es bleiben immer so Spuren auf der Scheibe zurück. Ne? Also der Stamp, der ist ja ein Hot Stamp und der prägt sich halt schon in einer gewissen Weise in die Scheibe ein. Wenn du eine Folie aufklebst, immer die Gefahr von Bleedings nennt man das. Ja, da so Einläufe, dass die Farbe, weil wenn die Folie nicht komplett glatt aufliegt, läuft da sofort Farbe drunter, so, ne? Und das kann dir halt ein ganzes Motiv versauen und da muss man halt sehr akribisch arbeiten. Und das ist halt schwieriger mit einer Scheibe, wo vorher ein Stamp drauf war, als eine Blank letztendlich. Ne?
Es ist wie beim Streichen, besser eine glatte Wand als eine Farbe. Genau.
Wenn der Putzer einen guten Job gemacht hat, ne? Ja. Dann ist es einfach.
Wie ist das eigentlich? Du hast gesagt, du holst den Stamp mit Aceton runter. Ist das laut, also blöde Nerdfrage, aber ist das laut PDGA-Regeln erlaubt, weil du ja ein Stück weit schon auch das Plastik angreifst und damit ja auch den Bestandteil der Scheibe, wenn man das so sagen kann?
Ja, also das ist nicht, dass ich wüsste, dass das verboten wäre. Okay. Also ich weiß, dass zum Beispiel Simon das auch lange gemacht hat, dass er die Stamps von seinen Scheiben runtergeholt hat, weil er immer das Gefühl hatte, dass das ihn irgendwie behindert hat beim Putt oder irgendwie abgelenkt hat. Der hat auch lange mit Blanken, also mit Puttern ohne Stamp geputtet und hat sie auch selber entfernt. Das hat er auch mal in einem Video gesagt. Es ist tatsächlich so, dass ich, weil, also ich sehe da nicht die Problematik mit der PDGA, sondern eher, dass man das oft sieht, wenn man mit Aceton den Stamp entfernt. Ja, es kann so Striemen hinterlassen auf der Scheibe. Ja. Deswegen mache ich das mittlerweile mit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Meister Proper Schmutzradierer. Da kann man so Flecken von der Wand mit wegmachen.
Ja, genau.
Und damit kriegt man tatsächlich die Stamps von der Scheibe. Also nicht immer 100%.
Das ist doch mal ein Top-Tipp.
Ja, das ist mal ein richtiger Caddybook-Tipp.
Ja, vielen Dank
dafür. Ja, richtig stark.
Ja, also das ist nicht leicht, man muss schon ordentlich, ne, aber wenn man es vernünftig macht, ist es komplett sauber danach. Du hast keine Rückstände auf der Scheibe und kannst dann halt dementsprechend auch einen sauberen Dial draufsetzen. Ne? Das sind auch aber so Sachen, die ich mir mit der Zeit selber angeeignet habe. Ne?
Das ist ein sehr guter Tipp. Ich habe noch trotzdem Fragen, gibt es, also weil ich habe hier gerade links auf meinem zweiten Bildschirm deine Webseite offen.
Ja.
Es werden ja viele Scheiben einfach auch mit Stamp gedeiht und angeboten. Mhm. Ich habe selber sogar fast das Gefühl, es ist die neue State of the Art, so dass die Stamps einfach draufbleiben, man dyed drüber, die Hersteller können sich trotzdem zeigen. Ich denke, das wird ein großer Grund sein, warum Hersteller XY es nicht anbietet, dass man halt trotzdem noch die eigenen Scheiben sichtbar hat. Nimmst du das auch so wahr? Oder ist es, und das ist jetzt eine bisschen freche Frage, einfach, du hast halt den Stamp nicht runtergemacht, hattest keine Lust, hast trotzdem gedeiht und so geht es raus und das machen die meisten anderen vielleicht auch so.
Nee, es ist tatsächlich auch viel gefragt, dass der Stamp erhalten bleibt, ne? Aber letztendlich ist das natürlich nur eine Thematik bei diesen Effekt-Dyes eigentlich, ne? Sobald du anfängst, mit Motiven auf einer Scheibe zu arbeiten, holst du in der Regel den Stamp runter. Es gibt auch schon mal so Fälle, wo man, ich habe auch schon mal zum Beispiel das Discmania Shield mit in ein Motiv eingearbeitet, ne? Also, und das sind auch bei den Effekt-Dyes, da kann man halt auch so ein bisschen spielen, weil ich das zum Beispiel auch gerade bei den Discmania-Scheiben unheimlich cool finde, wenn man nur das Shield und oben, unten, also das ist letztendlich nur noch der Scheibenname, wie der Bar-Stamp, der mit Discmania, das ist aber nur noch der Scheibenname, gefällt mir zum Beispiel super gut. Oder bei manchen lasse ich nur das Shield auf der Disc, ja, dass ich das halt vorher abklebe, bevor ich den Stamp runterhole, das dann erhalte. Da kann man halt auch so ein bisschen rumspielen, ne? Aber bei diesen Effekt-Dyes sieht man das mittlerweile sehr viel, dass da die Stamps erhalten werden. Und
okay, das ergibt total Sinn.
Ja.
Gibt's, beziehungsweise nee, ich muss jetzt die Frage fragen, die mir am meisten unter den Fingern brennt und jetzt wird es langsam richtig technisch. Deshalb, Bene, hast du noch irgendwie so ein paar keine Ahnung, so generelle Fragen, die sich jetzt noch ganz gut anbieten. Ansonsten muss ich wirklich rein, weil mich interessiert brennend, welche.
Wir kommen da nochmal drauf zurück.
Dann machen wir das so. Tobi, welche Dial-Arten gibt es? Weil das checke ich einfach noch nicht so ganz. Also vielleicht gibt es das auch noch nicht so in der Theorie. Vielleicht nimmt da auch jeder andere Begriffe her. Aber du hast gerade schon so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, es gibt hier Rasierschaum. Ja. Genau, dann gibt es Spin-Dye und so weiter. Aber welche Arten gibt es da? Welche kannst du uns da nennen?
Und vielleicht können wir es so machen, dass man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, weil ich glaube, immer noch viele haben kein Bild vor Augen, wenn sie es hören, dass du vielleicht sagst, wie das dann aussieht, damit man besser verstehen kann, wie es funktioniert.
Ja. Also fange ich einfach mal mit der Shaving Cream Methode an. Also das ist eigentlich relativ simpel, dass man in eine größere Frisbee, in der Regel ist es eine Ultimate-Scheibe zum Beispiel, ne, den Rasierschaum drauf tut und dann einfach mit einem Q-Tip in dieses Pulver Farbmittel reingeht und das über den Rasierschaum sprinkelt quasi. Ne? Und mit dem Rasierschaum reagiert dann der Dye, man legt die Scheibe in den Rasierschaum rein und somit kriegt man auch gewisse Effekte, dass sich diese Pigmente so ein bisschen langziehen letztendlich. Ne? Das sieht manchmal so ein bisschen aus wie so ein Zoom quasi, wie von Raumschiff Enterprise, wenn die durch den Raum geflogen sind, so ein bisschen. Ja, und damit fangen viele an. Ja, bei den Effekt-Dyes gibt es dann auch Glue-Beds. Ist letztendlich ein Bastelkleber, den man nimmt. Damit füllt man auch diese Ultimate-Scheibe und trägt dann den Dye, den man vorher mit Aceton angemischt hat, in flüssiger Form auf diesen Kleber auf. Und dann kann man zum Beispiel ich habe zum Beispiel dann einen Schlauch, wo ich Luft durchblase, dadurch kann ich die Farben auf dem Kleber noch so ein bisschen in ihrer Form beeinflussen, ne? Und dadurch kriegt man so einen Effekt, der ist so ein bisschen swirly, man kann mit verschiedenen Farben da auch sehr gut arbeiten, die sich voneinander trennen lassen oder auch miteinander vermixen. Ja, also wer schon mal auf meiner Internetseite sieht, es sieht oft auch schon mal so aus wie so ein Fluss, der über die Scheibe geht. Mhm. Das sind zum Beispiel solche Glue-Beds. Dann, was momentan extrem populär ist, sind diese Cell-Dyes. Mhm. Da arbeitet man also mit einem Silikonöl. Und das Ganze ist auch eine andere Basis. Da nimmt man keinen Schuhkleber, sondern dann nennt man Flötrol, nennt sich das. Das ist auch ein Medium aus der Malerbranche letztendlich und Acryl-Painting quasi, da wird das auch sehr viel von benutzt und da kann man eigentlich so fast alle Techniken, die man auch so vom Acrylmalen kennt, auch umsetzen. Ne? Und gerade dieses mit den Cell-Dyes, da wird dann letztendlich dieses Silikonöl in den Dye mit eingearbeitet oder nachträglich auf das Bett gearbeitet und dadurch entstehen so Zellen auf dem Bett und dann kriegt man diesen Effekt. Da kann man tatsächlich extrem lustige oder gut aussehende Farbkombinationen machen. Das sieht also alles so ein bisschen abgespaced aus. Und dann gibt's Spin-Dyes. Dafür habe ich einen alten Plattenspieler hier stehen, ne, auf dem ich dann die Frisbee genau zentriere. Und dann auch entweder mit einem feinen Pinsel oder mit einem Q-Tip den flüssigen Dye dann in Kreisform auf die Scheibe aufbringe.
Und aber machst du das ohne jegliche Schablone? Das heißt, dann brauchst du wirklich eine sehr geduldige Hand auch, oder?
Genau, die Scheibe dreht sich also möglichst langsam auf den Plattenspieler und du tauchst dann den Q-Tip oder den Pinsel in die Farbe ein und setzt dann an einer Stelle an und durch die Rotation kriegst du natürlich dann den Kreis auf der Scheibe. Ne?
Ja, ja.
Nutze ich zum Beispiel auch oft in der Kombination mit anderen Techniken, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Cell-Dye habe, dass ich dann noch einen schwarzen Spin-Dye an den Rand setze, dann sieht das Ganze so ein bisschen wie gerahmt aus, ne? Und dadurch kriegt das nochmal so ein bisschen einen anderen Effekt. Und das mache ich mittlerweile auch sehr viel, dass ich versuche, diese verschiedenen Stile zu kombinieren, ne? Dass ich zum Beispiel auch ein Motiv auf eine Scheibe anbringe und das Motiv dann nicht in einer Farbe, sondern zum Beispiel mit einem Cell-Dye fülle, ja, dass das dann halt super funky aussieht. Und da sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ne? Also mir kommen immer wieder auch neue Ideen, was man machen könnte. Und dann ist immer die Frage, wie lässt sich das umsetzen? Aber da fuchse ich mich da rein.
Ja, geil. Geil. Ist das alles auch was, was du, gerade auch die, die du beschrieben hast, hast du die von YouTube oder von Facebook hergenommen oder sind es teilweise auch eigene Kreationen? Also schlussendlich sind alles eigene Kreationen, klar, aber die Art und Weise, der Typ.
Also ich sag mal, die Grundtechniken, die habe ich übernommen und habe die dann über die Zeit abgewandelt, weil ich dann festgestellt habe, okay, das lässt sich so und so für mich besser umsetzen. Ne, eins der schwierigsten Sachen beim Scheibendyen ist tatsächlich ein gutes Schwarz zum Beispiel hinzubekommen. Ja, ein wirklich tiefes Schwarz, das ist mit das Schwierigste. Und da gibt's, jeder Dyer hat so sein Geheimrezept, sag ich mal, wie er sein weil man nimmt nicht einfach nur einen Schwarzton, da werden dann noch ein paar Rottöne, ein paar Blautöne mit beigemischt, um es noch tiefer zu bekommen, damit es noch besser deckt. Und da findet jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg und es gibt immer auch wieder, auch in der Community, wenn jemand sowas, was zum Beispiel als die Celldyes rauskamen, da wollten die Leute am Anfang auch erstmal nicht so ein bisschen mit der Sprache rausrücken, wie das funktioniert, weil es dann schon so ein bisschen, ja, man hat was halt kreiert, was Neues, so, ne, man ist stolz drauf, aber letztendlich, wird es dann im Nachhinein dann doch auch mit der Masse geteilt und ist also auch wo es sehr viele gute Anleitungen im Internet gibt, wo auch jemand, der so ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen möchte, sich mit auseinandersetzen kann, was glaube ich, da ist halt nicht so viel filigrane Handarbeit gefragt, so, ne? Da ist mehr einfach kreatives Austoben gefragt, ne? Und das sind dann oft so die Sachen, die ich auf meiner Internetseite anbiete, sind halt oft diese Effektgeschichten. Und die Images mache ich dann in der Regel auf Kundenanfrage, ne? Weil da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen Zielgruppennachfrage, ne? Ich habe mittlerweile auch immer mal wieder ein paar Images mit im Shop drin, aber die sind halt auch einfach viel, viel zeitaufwendiger, ne? Das ist halt
einfach so. Ja, und das ist schon sehr speziell, also ob ich jetzt da hier ein Auge von irgendwas drauf haben will, ist vielleicht noch einfach, aber wenn man sagt, hey, ich bin Fan der und der Fußballmannschaft, dann muss es natürlich schon passen. Du kannst ja jetzt nicht jedes Fußballmannschaftslogo irgendwo drauf dahin, da wird die Nachfrage ja gar nicht gegeben sein. Das ist das eine. Und das andere ist schon, will man wirklich individuell sein, will man ja vielleicht auch sein eigenes Motiv geben, oder? Ist das das, was du dann machst tatsächlich? Also könnte ich dir mein Logo, mein selbstgemaltes Bild geben und du bringst es auf die Scheibe? Ist das, was du machst quasi?
Also bei den Motiven gibt es auch so gewisse Voraussetzungen, die so ein Motiv erfüllen muss, weil man kann sich das vorstellen, dass ich Farbe für Farbe auf die Scheibe auftrage. Mhm. Das heißt, in der Regel brauche ich eigentlich ein Image, wo ich Outlines habe, sage ich mal, ja, wo ich halt schwarze Outlines habe, weil über Schwarz, du kannst mit jeder Farbe über Schwarz drüber gehen, da passiert nicht mehr viel. So, ne? Wenn du aber zwei Farben hast, die direkt aneinander angrenzen, dann ist es unheimlich schwer, das sauber hinzubekommen. Ich kann ja nochmal kurz ein bisschen da in die Thematik einsteigen, wie ich das umsetze. Wenn ich dann die schwarzen Outlines auf die Scheibe aufgebracht habe, dann fange ich mit der ersten Farbe an. Um diese Farbe dann aber von den anderen Farben zu schützen, decke ich dann das, was ich schon gedyed habe, wiederum ab. Und das mache ich in der Regel mit Holzleim, den ich dann auf die Farbe auftrage. Ja, das heißt, dieser Holzleim muss dann aber auch erstmal wieder zwei, drei, vier Stunden aushärten, bis er fix ist. Und dann ist aber der Bereich halt safe. Dann kann ich halt auf der Scheibe rumtoben, wie ich will. Da passiert dann nichts mehr dran. Ja, und da gehe ich dann von Farbe zu Farbe. Ja, und zum Teil ist es auch so, je nachdem, wenn die Farben ein bisschen weiter auseinander liegen, dass ich auch mehrere Farben parallel machen kann. Aber das ist wirklich zum Teil sitze ich an so einer Scheibe halt auch mal 3-4 Tage, ja. Also das ist dann nicht alles Arbeitszeit, natürlich, das sind dann vielleicht 4 Stunden, 3-4 Stunden oder so, die ich dann an so einer Scheibe sitze. Aber bis das Ganze dann fertig ist mit den Einwirkzeiten, mit den Trocknungszeiten, das dauert halt einfach seine Zeit. Ne?
Okay, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber kannst du uns mal in so einen vollen Prozess jetzt gerade von so einem Motiv auch mal mit reinnehmen? Also bleiben wir gerade mal bei irgendeinem Fußballlogo, da hat jetzt jeder bestimmt mal irgendein Logo vor Augen. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das jetzt funktioniert, wenn ich jetzt sage, hey du Tobi, ich möchte gern mein geliebtes VfB Stuttgart-Logo auf meiner Scheibe haben. Ja. Weil es denen gerade so gut geht und das darf ich jetzt hier an diesem Podcast auch mal sagen.
Muss man auch mal sagen dürfen.
Da musste ich sehr lange sehr viel leiden, deshalb, wenn ich so ein VfB-Logo da drauf haben will, wie gehen wir vor? Ich schicke dir das und sage, Tobi, das ist die Scheibe, die ich haben will und let's go.
Ja, was erstmal auch nicht zu unterschätzen ist, ist oft dann, was eigentlich passiert, bevor ich anfange mit dem Dye-Prozess, weil das oft in so kreativen Prozessen haben die Leute halt oft eine sehr spezifische Vorstellung und erstmal mit dem Kunden auf einen Nenner zu kommen, dass ich halt vermittel, was ist umsetzbar und wie können wir das mit deiner Vorstellung übereinbringen letztendlich so, ne? Und da sind halt manchmal gewisse Grenzen gesetzt, da muss ich dann die Erwartungen halt richtig setzen, aber in der Regel, also finden wir immer irgendwie dann eine Lösung, die für alle Seiten passt. Und dann fängt das an, dass ich auf dem PC natürlich erstmal mir das Image in einem Programm so vorbereite, dass der Plotter das dann entsprechend schneiden kann. Mhm. Dann schneide ich die Folie über den Plotter. Dann wird der Stamp entfernt von der Scheibe. Die Scheibe wird vorbereitet für den Dye-Prozess. Dann ist es so, dass ich quasi, das nennt sich Transfertechnik. Das kennen vielleicht auch andere Leute, die in anderen Bereichen mit Plottern arbeiten, dass ich dann also quasi das ausgeschnittene Motiv mit einem Klebeband quasi von oben abtape, weil sonst würde das Motiv quasi auf dem Folienuntergrund bleiben, wenn ich die Folie von abziehe letztendlich. Ja, so bleibt das halt alles miteinander verbunden. Dann bringe ich die Folie auf der Scheibe auf. Was auch wieder nicht so ganz leicht ist, weil gerade wenn du so ein Logo hast, du möchtest das ja möglichst, dass das genau in der Mitte von der Scheibe ist. Ne? Das soll ja zentriert sein. Das heißt, ich habe einen Laserpointer, ich markiere mir also auf der Folie den Mittelpunkt des Logos, habe dann einen Laserpointer, den ich dann auf den Mittelpunkt der Scheibe ausrichte und trage dann die Folie genau auf denselben Punkt auf. Und dann ist es natürlich auch, das ist auch ein sehr wichtiger Prozess, dass du dann möglichst sauber die Folie auf die Scheibe bringst, ohne möglichst Lufteinschlüsse zu haben. Und dann ziehst du das Klebeband, was du zum Schutz vorher drauf getan hast, runter und holst dann erstmal nur die Teile aus der Folie raus, die du mit der ersten Farbe einfärben möchtest.
Und das sind dann meistens die dunklen Teile?
Also in der Regel fange ich mit, wenn schwarz drin ist, fange ich mit schwarz an. Ne? Ich muss gerade nochmal, ich habe das VfB Stuttgart Logo nicht mehr. Ich gucke mal gerade parallel.
Das macht nichts, das vergisst man manchmal. Die sind nur da, wo sie sind.
Pass bloß auf, was ihr da sagt. Pass bloß auf.
Also, da ist es ja tatsächlich so, dass man da tatsächlich auch Outlines hätte. Also das wäre auch ganz gut umsetzbar. Da würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch mit den schwarzen Teilen anfangen. Dann den gelben Bereich einfärben und dann ganz am Ende mit den roten Teilen dann weitermachen. So, ne? Und in dem Fall ist es auch so, dass Gelb und Rot so weit auseinander liegen, dass ich wahrscheinlich noch nicht mal die eine Farbe abdecken müsste, bevor ich die nächste mache.
Okay.
Das wäre jetzt kein so aufwendiges Motiv. Wobei, man sieht das auch auf meinem Instagram-Profil, da habe ich ja schon einige Scheiben gemacht, auch mit Logos, dass ich dann meistens diese Logos halt noch mit irgendwas kombiniere, ne? Dass ich dann, und wenn ich dann zum Beispiel dieses Logo mit einem Glue-Bed kombinieren muss, muss ich wiederum alles, was ich vorher gedeiht habe, natürlich erstmal wieder abdecken.
Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, um ehrlich zu sein.
Ja.
Also da musst du ja schon sehr filigran dann auch arbeiten, weil das geht ja dann nicht mit dem Plotter, sondern wenn du sagst, du trägst es mit Holzleim auf, das Millimeter können ja dann auch dazu führen, dass du später mit deiner Farbe, die du dann danach aufträgst, dann doch in das Motiv reinkommst oder da schon was drin hast.
Also du musst dir ja vorstellen, wenn ich die Farben aufgetragen habe, ist ja alles, was zu dem Zeitpunkt noch weiß ist auf der Scheibe, noch von Folie bedeckt. Das heißt, die Farbstellen, die eingefärbt sind, sind offen und da trage ich dann, ich habe also immer noch die Kante der Folie, die mir so ein bisschen hilft. So, ne? Und der Holzleim hat tatsächlich auch gewollt quasi so eine Kriecheigenschaft, dass der halt auf gewissen Untergründen besser hält. Ja, und auf der Folie hält der sehr schlecht. Das heißt, selbst wenn ich manchmal so ein bisschen über den Rand komme, zieht sich das in der Regel von selber in diese Linie dann rein, so, ne? Und trocknet dann aus und wenn es ausgetrocknet ist, hole ich dann die Folie runter und färbe dann die weißen Stellen dann noch ein. Ne?
Okay, und dann kommt quasi dann, ne, dieses Zell-Dye beispielsweise noch drumherum und dann ist das Ding eigentlich durch.
Dann ist das Ding fertig, genau.
Und wir reden da trotzdem über 2-3 Tage Arbeit, also inklusive Ruhezeiten und so.
Also dieses VfB-Logo würde ich, glaube ich, in einem Tag hinbekommen. Ne? Dann muss ich aber ja wiederum dann den Holzleim aushärten lassen. Das passiert ja dann in der Regel über Nacht und am nächsten Tag kann ich dann den Hintergrund machen und dann bin ich nach 2 Tagen dann fertig mit dem Motiv. Ne?
Ist schon ein bisschen Arbeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das damals mit so etwas einfacheren Figuren, und ich hatte da auch einen Plotter, weil mein Bruder da sehr begabt war, was diese Themen anbelangt, du bist da gerade über so ein paar Dinge so schnell drüber gegangen. Gut, okay, du hast das mit dem Zentrieren auch nochmal speziell angesprochen. Mhm. Aber da gibt's schon, aus der Praxis gesprochen, schon extrem viele Stolpersteine und extrem viele Dinge, die du einfach auch versauten kannst. Also ja, das ist natürlich dann schon echt mit sehr, sehr, also geht mit sehr, sehr viel Übung einher. Deshalb kann ich da nur meinen Hut ziehen, dass da ja Scheibe für Scheibe ordentlich rauskommt. Ist schon nicht so einfach, wie sie es anhört, muss man hier schon auch mal sagen.
Und gerade wo du so Stolpersteine ansprichst, also es gab auch schon Momente, wo ich das ganze Ding auch mal an den Nagel hängen wollte, einfach auch aus Frustrationsgründen. Also man kann sich das vorstellen, wenn man wirklich ein extrem komplexes Motiv hat, ja, mit vielen kleinen Teilen und du fängst halt an, die Teile, die du schwarz einfärben möchtest, runterzuholen und hängst halt mit einer Pinzette 2-3 Stunden über dieser Scheibe, um die Folie sauber darunter zu holen und nur die Teile, die du auch wirklich runter haben möchtest, und dann kurz bevor du fertig bist, ziehst du irgendwas runter, was nicht runterkommen sollte, oder reißt irgendwo eine Stelle ein. Und du weißt, du wirst diese Scheibe so jetzt nicht mehr sauber gedeiht bekommen. So, ne? Das heißt, du holst den ganzen Kram von der Scheibe wieder runter, was halt auch, weil alles, was geschnitten ist, bleibt halt auch kleben. Du ziehst das nicht in einem Ding ab, sondern du darfst dann jedes Teil einzeln von der Scheibe wieder runterholen, schneidest das ganze Ding nochmal neu im Plotter und legst das nochmal auf. Und ich hatte auch schon Fälle, wo mir das 2-mal bei einer Scheibe passiert ist, gerade am Anfang. Klar. Und da war ich dann wirklich so weit, dass ich gesagt habe, so, hier, jetzt ist Feierabend, habe das Ganze 2 Tage ruhen lassen und habe mich dann wieder dran gesetzt. Aber es ist natürlich dann umso schöner, wenn es dann funktioniert. So, ne? Und das sehe ich dann auch als Lernprozess. Und klar, also in jedem Bereich, den ich jetzt gerade angesprochen habe, was den Prozess angeht, habe ich so überall meine eigenen Feinheiten, ne? Wie ich die Folie auf die Scheibe auftrage. Ich arbeite zum Beispiel auch, also ich versuche tatsächlich, weil es gibt auch, das macht man bei den Cell Dyes auch zum Beispiel, da arbeitet man mit Wärme. Ja, das heißt, ich habe hier so ein Wärmestrahlgerät, quasi so eine Rotlichtlampe, die man dann auch in einem gewissen Abstand über diese Scheibe hängen muss, damit diese Farbe dann schnell einzieht, weil bei diesen Zell-Dyes muss das in einer gewissen Zeit passieren, sonst werden die Ränder von den einzelnen Zellen halt nicht wirklich gut sichtbar, dann verschwimmt das alles so ein bisschen, ja, und deswegen arbeitet man da mit Wärme, weil die Wärme dazu führt, dass die Farbe schneller ins Plastik einzieht.
Okay. Da habe ich eine Frage. Ich habe nämlich ein paar so gedeihte Scheiben hier rumliegen und das ist ja wirklich so eine Alterskrankheit, gerade bei bunten Sachen, dass das, was mal eine scharfe Kante war, wird irgendwann ineinander überlaufen oder so ausfransen oder so, einfach weil Faden, ja, die Farbe weiter lebt sozusagen in der Scheibe. Das ist auch weiterhin so, oder? Daran hat sich jetzt nicht so viel geändert wahrscheinlich.
Nee, das ist tatsächlich weiterhin so und auch da gibt's wieder massive Unterschiede im Plastik. Ne? Also ich habe Reis, die habe ich auch vor 3 Jahren schon gedeiht, wo die Linien tatsächlich immer noch sehr klar sind. Aber das sind oft eher diese leicht transparenten Plastiks. Ja, also zum Beispiel das Neoplastik, was ich schon erwähnt hatte von Discmania. Oder Champion Plastik von Innova zum Beispiel, ja, alles, was so ein bisschen transparent ist. Da halten die Farben in der Regel sehr lange drauf, aber alles wie S-Line zum Beispiel, was auch so ein bisschen weicher vom Material ist, da ist es schon so, dass nach einem Jahr, anderthalb, sieht man das, dass die Farbe leicht faded, ja, und Linien etwas unklarer sind. Auch bei diesen Scheiben, und generell ist das immer mein Wunsch, wenn ich so eine Scheibe rausgebe, ich sag immer, ich mach die Dinger, damit die fliegen. So, ne? Also mich ehrt das total, wenn die Leute sagen, nein, ich kann die nicht schmeißen, die ist viel zu schön, ich will mir die an die Wand hängen. Dann sage ich, nein, tu es nicht, lass sie fliegen. Ich habe viel mehr Freude daran, die fliegen zu sehen. Und Natürlich kann ich das niemandem verbieten, dass er sich die Scheibe, und das, wie gesagt, das ehrt mich auch sehr, ne, dass die Leute sagen, meine Arbeit ist so schön, dass die sich eigentlich nicht trauen, die zu schmeißen, weil sie auch Angst haben, sie zu verlieren oder ähnliches, wo ich immer sag, ja, wo die herkommt, da gibt's auch noch mehr. Wenn du die verlierst, dann meldest du dich und dann machen wir was aus, so, ne? Und das ist tatsächlich so. Deswegen, das ist nichts für die Ewigkeit. Das muss man einfach klipp und klar sagen. So ein Die lebt auf der Scheibe. Von daher kann ich da immer nur sagen, lasst sie fliegen. Und
damit hast du jetzt auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr wichtige Frage von mir beantwortet. Stand nämlich auch mit ganz oben, ob du eher Team, ich hänge sie mir an die Wand oder Team werfen bist. Aber das hast du jetzt gerade sehr, sehr klar preisgegeben, wofür du stehst und votierst. Finde ich auch gut. Finde ich sehr, sehr gut.
Oder was ja bei gedeihten Scheiben noch ein bisschen geiler ist als fliegen, ist Rollen. Weil man auf einmal den Die auch mal sieht, wenn er in Bewegung ist. Kann ich empfehlen, falls jemand gerade mit dem Gedanken spielt, boah, so eine Scheibe würde ich mir gerne machen lassen. Gerade bei den Effekt-Dies oder sehr bunten Sachen, nehmt eure Rollerscheiben oder eure zukünftigen Rollerscheiben, dann habt ihr auch sogar noch ein bisschen mehr davon, weil es richtig geil aussieht. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann.
Was das anbelangt, meine Frage, weil jetzt ist es ja so, wenn die Scheibe fliegt, dann fliegt die Scheibe ja in der Regel den größten Teil der Flugphase mal mindestens auf 2 Meter Höhe. Warum deiht man eigentlich die Scheiben nicht unten? Da würdest du ja theoretisch zumindest noch ein bisschen mehr was von sehen. Und du hast den großen Vorteil, da gibt es keinen Stamp drauf.
Aber eine Folie auf der Unterseite aufzutragen ist fast unmöglich, auch weil du natürlich durch dieses Spritzgussverfahren, in dem die Scheiben hergestellt werden, immer unten auf der Seite
die Ringe,
ne, ja. Und dann sind oft auch noch so das Innovadisc reingemacht worden ist, ne, oder ähnliches, ne, und das birgt alles Gefahr für Fehler im Die. Aber es ist so, dass ich zum Teil auch Unterseiten von Scheiben die, habe ich also auch schon gemacht, aber dann arbeite ich zum Beispiel mit so Spin-Dies. Das funktioniert auf der Unterseite sehr gut. Bei diesen Effektgeschichten ist es auch schon wieder schwierig, weil du musst die ja in dieses Bett eintauchen.
Ja, klar.
Ne,
ja.
Was manche tatsächlich machen, ist, dass die Scheibe, wenn die mit der Oberseite in die Farbe eintauchen, dass die so weit runterdrücken, dass die Scheibe auf der Rückseite auch draufläuft. Somit kriegt man die Unterseite auch gedeiht. Ist aber auch eine Riesenschweinerei.
Ja, ich habe tatsächlich so eine Scheibe, wo das so rüberquillt und quasi der Rim von der Scheibe ist mitgedeiht und erst quasi der innere Teil der Scheibe nicht mehr Rim ist. Der ist dann weiß in dem Fall, oder so Glow-Plastik ist es, glaube ich, eigentlich.
Aber auf jeden Fall gut, dass wir hier einen Experten in der Runde haben, weil so eine Frage, die ich sie gestellt habe, kann nur von einem Amateur oder Anfänger kommen. Daher.
Ich habe noch eine Frage. Trubi, was ist deine Meinung zu so wiederkehrenden Dyes, wie wir sie alle kennen? Also ich glaube, der bekannteste Dying-Hersteller oder Manufaktur, wie man das nennen will, ist Hucklab. Die haben ein Motiv, oder jetzt haben sie mittlerweile mehrere, packen es einfach überall drauf, es ist immer dasselbe, es ist ein Wiedererkennungszeichen. Wie findest du das? Weil es ja dann nicht so eine wirkliche Individualisierung ist, was ja auch der Kern ist, aber es ist auch Die. Siehst du da eine Diskrepanz?
Überhaupt nicht, ne? Also ist nicht meins, wobei ich über diese Thematik auch schon mal nachgedacht habe, sowas Eigenes letztendlich zu entwickeln. Ich glaube, dass das Geheimnis an dem Hack ist eigentlich da auch so ein bisschen der Effekt, der dabei entsteht, wenn die Scheibe fliegt. Und die sind halt durch die Hersteller auch gepusht worden damals. So, ne? Die sind ja über offizielle Kanäle vertrieben worden. Und das hat das.
Werden sie immer noch. Ich habe es, glaube ich, auf der Discmania-Seite jetzt gesehen. Genau. Du kannst auf der Discmania-Seite mehr Hucklab-Scheiben kaufen als bei Hucklab selber.
Und die bieten ja auch an, dass du auch deine Sammlerscheiben hinschicken kannst und die bringen es dann auf. Ne? Also es ist optisch gesehen, finde ich es im Fliegen ganz cool. Es ist nicht so 100% meins. Und ich bin halt mittlerweile tatsächlich auch mehr bei diesen Motivgeschichten, das reizt mich einfach mehr als sowas Standardmäßiges rauszubringen, aber es scheint für die super funktioniert zu haben, auch weil es einfach auch von den Pros, glaube ich, mega gut angenommen worden ist und einfach da ein paar Hochkaräter war. Also Igel war, glaube ich, von Anfang an schon großer Hack-Fan, hat viel davon gespielt. Ja. Und dadurch ist es letztendlich recht groß geworden. Ich weiß, dass sich mehrere noch dran versucht haben. In Amerika gibt's noch Lori Dice, glaube ich. Ja, die haben auch mit Colton Montgomery und Kona Pennis zum Beispiel zusammengearbeitet, die auch so ein Effektmotiv quasi rausgebracht haben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber das ist für mich halt auch nach wie vor nicht der Antrieb, das irgendwie zu kommerzialisieren. Ne? Also ich will nicht ausschließlich dein. So, ich habe meinen normalen Job und das ist halt auch so ein bisschen manchmal die Schwierigkeit, die Zeit auch dann dazu zu finden. Aber das ist auch aufgrund der Einstellung, die ich dazu habe, kann ich es halt einfach so machen, wie es für mich passt, so, ne? Und wenn dann auch mal über 1-2 Monate nichts Neues in den Shop reinkommt, dann ist das so und dann ist das auch okay für mich. Und wenn ich dann die Muße habe, was zu machen, dann stürze ich mich da wieder voll rein und dann ist gut.
Das heißt, in der Regel produzierst du auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf Lager und ist jetzt nicht, keine Ahnung, du machst eine Scheibe oder machst mal 10 und dann, weiß nicht, ist mal 3 Monate nichts oder wie produzierst du da meistens vor? Gibt es da bei dir eine für dich eine interne Vorgabe oder eher so, ach, jetzt habe ich Zeit und jetzt machen wir mal?
Ja, also es ist schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Also es vergehen selten Wochen, in denen ich nicht in irgendeiner Form mit der Thematik in Berührung gekommen bin. Aber in der Regel ist es dann so, dass ich dann, weil das natürlich auch immer ein gewisser Aufwand ist, solche Sachen dann in den Shop reinzuladen etc., ne? Dass ich dann immer ein bisschen warte, bis ich so ein gewisser Stack an Scheiben dann angesammelt habe und dann lade ich die im Shop hoch. Ich müsste eigentlich auch noch deutlich mehr zum Beispiel im Social-Media-Bereich machen. Damit könnte ich es auch nochmal, glaube ich, deutlich pushen. Aber auch dazu fehlt mir einfach manchmal die Zeit und die Muse. Und die Anfrage ist da, also gerade was diese individuellen Geschichten da ist, dass ich den Leuten tatsächlich auch schon sagen muss, ihr müsst euch einfach ein bisschen gedulden, weil ich hier gerade noch 2-3 Projekte habe, die ich halt erstmal fertig machen muss. Und das ist in der Regel auch okay für die Leute. So, ne? Und so funktioniert es aktuell für mich. Und ich bin froh, dass es so gut angenommen wird.
Kannst du sagen, wie viele Scheiben du so im Jahr machst, oder ist das schon ein Betriebsgeheimnis? Also muss keine genaue Zahl sagen, aber mich würde mal interessieren.
Wir nehmen auch Betriebsgeheimnisse. Kein Problem.
Also, nehmen wir auch. Ja, also ich würde mal sagen, dass ich so meine. Es variiert immer, ne? Du hast natürlich auch so Phasen, also da bin ich wie im Einzelhandel ist das quasi, ne? Dass dann auch zu Weihnachten geht's dann auf einmal wieder los, krass, ne? Ja. Ne? Und dass du so Peaks hast, ne? Dann Mittephase der Off-Season ist meistens sehr, sehr ruhig tatsächlich, ne? Und wenn es dann wieder losgeht, dann kommen auch wieder mehr Anfragen rein. Deswegen variiert das so zwischen, ich sag mal, 3 und 7 Scheiben, die ich so im Monat mache, ne? Da kannst du dir ja ungefähr ausrechnen, wo du am Ende des Jahres landest, so, ne? Und ich schätze mal, dass ich jetzt über die Jahre hinweg so meine irgendwas zwischen 250 und 300 Scheiben gedeiht habe.
Krass. Ist schon auch einiges. Also, ne, gerade wenn du sagst 3 bis 7 im Monat, wenn du dann sagst im Schnitt wahrscheinlich 2 Tage pro Scheibe, ist bist du schon ein bisschen mit beschäftigt.
Ja, also ich kann natürlich oft auch mehrere Scheiben parallel laufen lassen, ne? Klar, weil wenn ich dann bei der einen Scheibe halt in einem Prozess gerade bin, wo ich einfach warten muss, ne, weil gerade irgendwas aushärtet oder einzieht oder ähnliches, dann setze ich mich an die nächste Scheibe dran, so, ne? Das lässt sich dann oft schon mal ganz gut kombinieren und damit einbegriffen sind halt auch diese Effektgeschichten und da kann ich es halt tatsächlich auch, wenn ich wollte, könnte ich auch 7 Effektscheiben an einem Tag schaffen, theoretisch so, ne? Die lassen sich halt relativ gut auch parallel machen, so, ne? Dann habe ich hier meine, ich dye tatsächlich immer in der Innova Zephyr, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das war auch mal so eine so eine Hybridscheibe, glaube ich. Also ich meine, die ist auch PDGA approved, ist aber auch eher eigentlich eine Ultimate-Scheibe. Die ist aber ein bisschen kleiner als eine Ultimate-Scheibe. Und okay, da habe ich hier 9 Stück von rumliegen. Und zum Teil ist das dann auch tatsächlich so, dass hier im Arbeitszimmer stehen dann hier überall diese Scheiben verteilt. Und überall liegt gerade eine Scheibe drin. Und das lässt sich halt in größerer Stückzahl deutlich leichter realisieren. Und bei den Motiven ist es oft so, dass ich meistens hingehe und wirklich ein Projekt nach dem anderen abarbeite. So, ne?
Ich habe noch eine von meinen Top 3 Fragen. Ich hatte hier irgendwie ein paar Fragen notiert, aber 3 waren mir ganz wichtig und vielleicht die stelle, ist die jetzt auch abgehackt, die Liste. Was sagt denn eigentlich deine Partnerin zu der ganzen Sache? Weil ich kann aus...
Sehr gute Frage.
Also es gibt natürlich einen Grund, warum ich diese Frage stelle. Also ich muss mir auch manchmal immer anhören, so, was hast du denn da eigentlich mit diesen ganzen Scheiben vor, die da im Keller liegen? Und ich weiß aus sehr guten Quellen, dass es nicht nur mir so geht, dass nicht nur ich mir diese Dinge anhören muss. Und wie ist denn das bei dir so?
Also generell muss ich halt sagen, also es ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden, aber es ist schon, dass Disc Golf sehr, sehr viel Raum in meinem Leben eingenommen hat. So, ich habe ja nebenbei auch noch, wie der Domme weiß, ich habe mich hier auch in den letzten 3 Jahren intensiv um die Installation eines Parcours in Mönchengladbach dafür engagiert, ne, und habe verschiedene andere Sachen da auch noch so nebenbei laufen gehabt. Und das ist schon so, dass ich mir selber manchmal an den Kopf fasse. Gibt es eigentlich noch was anderes in deinem Leben als Disc Golf? Nein, aber da habe ich zum Glück auch eine Partnerin, die da voll hinter mir steht und die vor allem sieht, wie viel Freude mir das bereitet. Und gerade der Sport an sich, dass sie da immer sehr verständnisvoll ist und mir den Raum gibt, dass ich spielen gehen kann so und nebenbei dann auch noch die Zeit habe. Aber es ist dann halt auch tatsächlich teilweise so, dass ich dann auch meine 8 Stunden bei meinem normalen Job gearbeitet habe und nach Hause komme und mich dann halt nochmal 3-4 Stunden ins Arbeitszimmer setze und dann mich über die Scheiben setze. So, ne? Das kommt es häufiger vor, aber sie ist da auf jeden Fall mega verständnisvoll. Ja, die Sammelgeschichte habe ich mittlerweile weitestgehend in den Griff bekommen. Also ich versuche tatsächlich aktuell keine neuen Discord-Scheiben mehr anzuschaffen und will auch tatsächlich mal so ein bisschen was von dem, was ich hier habe, wieder loswerden.
Kannst du mir eine Nachricht schicken? Ich mach's gerade genau andersrum.
Kein Problem. Ja, interessante Geschichte. Ich habe mich tatsächlich nochmal, um mich auf heute vorzubereiten, bei euch nochmal in die letzten Folgen auch da reingehört und habe mir auch die über 4 Stunden Weihnachtsfeier gegeben, die ich übrigens super fand. Hat mir richtig gut gefallen. Halt auch immer schön, wenn Simon mit dabei ist, ist halt einfach so. Es ist, man hat auch immer das Gefühl, dass er auch sehr offen ist, dass es irgendwie, glaube ich, auch für ihn was anderes ist, wenn er in so einem deutschen Podcast ist, als wenn er irgendwie mit den Amerikanern kommuniziert und ist immer schön und deswegen hatte ich mich da nochmal eingehört und mich auf heute vorbereitet.
Sehr gut. Bene, was hast denn du noch so für Fragen in Richtung Dai-Thema?
Ich bin eigentlich, was das Dai-Thema angeht, ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen, aber die hast du quasi schon so ein bisschen beantwortet, so wie müssen wir uns deine Werkstatt vorstellen? Ich stelle mir jetzt vor, das passiert einfach in eurem Zuhause so zwischenrein im Arbeitszimmer und dann stehen die sonst irgendwie rum. Habe ich das richtig abgespeichert oder hast du einen dedizierten Raum für eine Dai-Werkstatt.
Also meine Verlobte ist tatsächlich auch sehr kreativ. Deswegen, wir haben tatsächlich einen Raum, den wir für solche Sachen nutzen. War er ursprünglich auch ausschließlich vorgesehen und mittlerweile, dann kam die Homeoffice-Geschichte während der Corona-Phase. Das war also auch immer sehr witzig, weil man muss sich den Raum so vorstellen, dass ich an beiden Enden vom Raum habe ich einen Schreibtisch stehen. Und ich klappe dann um 8 Uhr, um 5 Uhr nachmittags klappe ich dann den Arbeitslaptop zu, drehe mich einmal auf meinem Schreibtischstuhl rum und roll einmal durch den Raum auf die andere Seite und fange dann mit dem Dein an letztendlich. So, ne? Und mittlerweile ist es tatsächlich auch mit Homeoffice-Raum, aber ansonsten ist der Raum eigentlich nur für kreative Arbeiten hier, ja. Und,
ja, geil.
Und, perfekt. da habe ich auch mit IKEA-Möbeln, die man ja echt oft sinnvoll nutzen kann. Da gab es so ein Schubladensystem, wo ich mir die ganzen angemischten Farben und so. Ne? Also ich habe da bestimmt 70, 80 Pöttchen drin, ne? Dann einmal mit Lotion angemischt, mit Aceton angemischt, jeder einzelne Farbton so, ne? Das ist schon, dass sich da mittlerweile über die Jahre auch einiges angesammelt hat hier an Materialien. Mhm. Und ja, es ist nicht immer 100% aufgeräumt. Es ist, glaube ich, bei kreativen Prozessen oft so der Fall. Aber ja,
gehört dazu.
Das gehört dazu. Ein gewisses kreatives Chaos.
Ja, geil. Okay, sehr gut. Dann war es doch gut, sie noch gestellt zu haben, weil ich finde, dass immer so eine Wirkungsstätte macht einen krassen Unterschied. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und gerade bei so kreativen Sachen finde ich das cool, dass selbst wenn es nur, oder Anführungszeichen, nur so ein Hobby ist, dass auch ein Online-Shop neben dran ist und so, aber eigentlich ja ein Hobby ist, da ein ordentlicher Raum dafür da ist. Und man den ja auch braucht, weil sonst leiden andere Sachen drunter.
Es ist so, ja. Ja. Also es ist was tatsächlich auch eine Geschichte ist, wo es dann schon mal auch mit meiner Verlobten zur Diskussion gibt, ist halt einfach, dass ich hier in diesem Raum halt kein Waschbecken habe. Und es besteht halt einfach ein unheimlich großes Risiko, Möbel oder Küchenutensilien oder sonst irgendwas mit Farbe einzusauen. Und da bin ich mittlerweile aber so ultra vorsichtig, weil das auch schon vorgekommen ist tatsächlich. Und das sind dann eher so die Themen, wo dann Diskussionsbedarf steht, wenn ich dann irgendwie die Arbeitsplatte eingesaut habe oder sowas.
Mit einer Farbe, die dafür da ist, Sachen zu färben.
Perfekt. Genau, genau.
Perfekt.
Ja, ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ja, Tobi, ich habe jetzt vielleicht auch zum Abschluss nochmal so eine zusammenfassende Frage, weil ich persönlich muss sagen, ich habe durch die letzte Stunde irgendwie wieder so ein bisschen Bock auf das Dyen bekommen. Also ich hätte irgendwie auch Lust, mal selbst wieder anzufangen und loszulegen. Kannst du vielleicht nochmal so zusammenfassend an Leute, die entweder schon im Prozess stecken, aber da schon auch noch am Anfang sind, oder jetzt Leuten wie mir, die jetzt vielleicht nochmal neu oder ganz neu anfangen wollen, auch nochmal so ein paar Tipps mit an die Hand geben, so ein paar Beginner-Tipps, wie im Sinne von lernen mit einem Putter das Discgolfen und eher hängen lassen und Handgelenk und so. Und gibt es dafür Dyen spezifisch vielleicht noch so ein paar Tipps, die du den Leuten jetzt hier noch mitgeben kannst?
Ja, also ganz wichtig ist, weil das oft bei vielen Leuten im ersten Prozess dann zu Frustration führt, weil es einfach nicht funktioniert, ist einfach, dass ihr die richtige Scheibe braucht, ne? Also das richtige Plastik. Es muss Premium-Plastik sein. Da ist der Putter oft dann schon raus, wobei es natürlich auch Throwing-Putters gibt, ne, in S-Line und auch in C-Line-Plastik, so, ja. Ne? Aber viele hätten halt gerne dreimal denselben Dive für ihre Putting-Putter letztendlich, wo ich dann immer leider sagen muss, das funktioniert leider nicht, weil dieses weiche Plastik halt einfach keine Farbe annimmt letztendlich. Ne? Also das ist schon mal wichtig, dass man sich einfach von vorne hinein ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt und die richtigen Mittel zur Verfügung hat. Ne? Und dann gibt es mittlerweile auch in einem deutschen Discord-Shop, ich will jetzt hier keine Werbung machen, gibt es halt auch von ProChem Dice, jetzt mache ich für den Dye-Hersteller Werbung. tatsächlich so Beginner-Kits, wo halt auch kleine Mengen von Farben erstmal in so Zipbeuteln zusammen, das wirklich zum Ausprobieren auch erstmal, dass der finanzielle Aufwand auch auf einem gewissen Level gehalten wird, ganz gut, um anzufangen. Und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, mit dieser Rasierschaumtechnik anzufangen. Das ist wirklich, da kann man schöne Effekte mit erzielen. Und das sollte auch jeder hinkriegen. Ja, da zum Prozess vielleicht zu sagen, einfach, wenn man diese Shaving Cream, da trägt man das Pulver ja direkt, ich mache das mit einem Q-Tip, den ich halt in dieses Pulver eindippe, das bleibt an der Watte hängen und dann sprinkle ich das quasi über den Rasierschaum und bei dieser Technik ist tatsächlich weniger Dye mehr, also weniger von dem Pulver, viele tragen viel zu viel auf und dann wird es halt irgendwie einfach nur ein Klumpatsch. Und man sieht nicht mehr die einzelnen Farbpigmente dann in dem Dye. Und ansonsten ja, würde ich halt erstmal mit diesen Effektgeschichten fangen. Und wenn da tatsächlich explizite Fragen zu dem Vorgang sind, weil ich da jetzt auch noch stundenlang ausschweifen könnte, um da wirklich ins Detail zu gehen, kann ich also auch nur anbieten. Und das wird auch schon rege genutzt, dass mich auch viele Leute direkt über Instagram etc. anschreiben und mir Fragen stellen. Und ich bin immer bereit zu helfen. Und YouTube ist natürlich einfach auch ein super Medium, wo man es wirklich in Bild und Ton dann sieht, den Prozess, wie es funktioniert und da einfach Schritt für Schritt sich an die entsprechenden Anleitungen halten. The Different is Doing It. Diesen Channel gibt's, glaube ich, auch schon eine Ewigkeit, also schon lang bevor ich mit dem Dying angefangen habe, und ich mache das mittlerweile seit 4-5 Jahren. Wirklich jemand, der von Anfang an da in dieser Thematik drin ist und der sich sehr viel Mühe gegeben hat mit solchen Tutorial-Videos, ne? Und es ist einfach hilfreicher, als wenn ich euch das jetzt hier im Podcast wo Schritt für Schritt erläutere. Das ist also mein Tipp nochmal an die Leute, die sich's anschauen wollen. Guckt mal in diesen YouTube-Channel rein. Das ist wirklich eine super Hilfestellung.
Sehr gut. Werde ich, glaube ich, nachher gleich mal machen. Sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür.
Sehr schön.
Bene, was hast denn du noch so auf deiner Liste stehen?
Ich bin durch.
Du bist durch.
Okay. Also mit der Liste.
Du bist durch, okay.
Ich habe noch was auf meiner Liste stehen.
Na, bitte. Richtig, richtig. Das wäre jetzt nicht die nächste Frage gewesen.
Nee, ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht ja auch noch irgendwie was für die Zuhörer machen könnten.
Ui.
Fände ich eine ganz coole Geschichte.
Ja, und, ganz kurz, bevor du darauf eingehst, darf ich da auch noch einen Grund sagen?
Ja, natürlich.
Also Bene weiß es vielleicht, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, ob er es connecten kann. Tobi, es ist nämlich ein ganz besonderer Tag für uns. Heute vor 3 Jahren ist unsere erste Podcast-Folge rausgekommen. Das heißt, wir haben heute eigentlich Geburtstag. Am 11. März 2021 ist die erste Paartherapie-Folge rausgekommen. Deshalb, das wollte ich jetzt gesagt haben, und jetzt darfst du einfach übernehmen, Tobi.
Ja, da wollte ich mich ehrlich gesagt mit euch noch so ein bisschen abstimmen, wie und in welcher Form wir das umsetzen. Aber ich fände es vielleicht ganz cool, wenn ihr euch mit mir zusammen oder auch ihr zwei euch einfach mal Gedanken macht über ein Motiv, was es könnte das Paartherapie-Logo zum Beispiel sein. Oder ähnliches, ne? Und dass wir einfach nachher hingehen und das über ein Giveaway auf irgendeinem sozialen Medienkanal vielleicht dann als Giveaway an einen der Zuhörer dann verlosen, fände ich auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte.
Absolut. Ich glaube, das ist eine richtig geile Geschichte, und das machen wir auf jeden Fall. Das kommt zustande. Und vielen Dank für das Angebot. Nehmen wir auf jeden Fall an. Ich glaube, die Community freut sich. Und ja, ich glaube, da fällt uns was Cooles ein.
Ja, ich bin gespannt.
Genau, und dann haben wir da hier ein schönes Giveaway. Das ist doch mal Schönes. Das freut mich jetzt. Sehr gut. Gut, ich glaube, ansonsten ist es jetzt meine Aufgabe zu sagen, dass wir in die Bar 19 gehen. Tobi, ich glaube, das ist jetzt für dich auch nochmal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um so richtig fett Werbung aufzufahren. Mach für all das Werbung, für was du noch nicht Werbung gemacht hast. Das hast du dir hier auf jeden Fall verdient. Schieß mal los, was du noch einfach loswerden möchtest.
Ja, also wendet euch gerne an mich, wenn ihr mal eine gedeihte Scheibe haben wollt. Wie gesagt, ich bin froh über jeden Dive von mir, der hier durch die Fairways fliegt. Und ihr findet mich auf jeden Fall auf meiner Internetseite. Das ist www.crushdive.com. Darüber hinaus könnt ihr mich gerne auch über Instagram oder Facebook kontaktieren. Da findet ihr mich auch unter Crushdive Disc Golf. Und ich freue mich auf eure Anfragen, euer Feedback zu meiner Arbeit. Mir macht es Spaß, und was ich auch noch am Ende sagen möchte, ist, dass ich da jetzt schon langsam auch so an einem Status angekommen bin, wo ich sagen kann, da bleibt auch so ein bisschen was hängen bei der ganzen Geschichte. Und ich habe mir eigentlich selber auch vorgenommen, dass ich weiß noch nicht, auf welchem Weg, ob das vielleicht auch in Form vielleicht von Sponsoring von jungen Spielern geht oder so, dass ich in irgendeiner Form diese Mittel halt nutzen möchte und die halt auch wieder dem Disc Golf zuführen möchte. So. Und den Sport halt auch wieder irgendwie, also letztendlich ist das, denke ich mal, für viele einfach von uns die Motivation, grow the sport, und wir möchten Mittel und Wege finden, diesen wunderschönen Sport einfach noch einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Und ja, für mich ist das mittlerweile eine Passion geworden. Ich habe da unheimlich viel Freude dran. Ich finde die Community super und möchte auch hier nochmal an euch beide sagen, dass ich auch das, was ihr hier macht, absolut mega finde. Ich finde, es ist ein super Format. Ich höre eure Folgen immer super gerne. Ihr macht das gut. Ich weiß, dass zwischenzeitlich, das habe ich auch so in der Weihnachtsfolge mal so ein bisschen rausgehört, auch Gedanken waren, ob's denn tatsächlich weitergehen soll. Und da kann ich nur die Bitte an euch richten, macht es weiter. ihr seid auf jeden Fall eine Bereicherung für den deutschen Disc Golf Sport.
Vielen Dank. Weiß ich jetzt gar nicht so, was man darauf antwortet. Ist immer so ein bisschen so, oh ja, ich will jetzt nichts falsch sagen. Vielen Dank. Ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Das haben wir ja auf jeden Fall schon gesagt. Ich möchte dir eigentlich danken, dass du uns den Einblick gegeben hast in diese, ich sag's, wie es für mich ist, sehr spezielle Welt des Dying Businesses von Disc Golf Scheiben. Ich finde es mega spannend. Für mich selber wäre es einfach nichts, weil ich bin nicht geduldig genug. Vielleicht muss ich es einfach doch aber mal wieder ausprobieren. Und ja, ich kann allen anderen nur empfehlen, checkt den Instagram-Account aus, checkt die Webseite aus. Wir verlinken das euch alle auch bei uns in der Folgenbeschreibung. Könnt ihr es euch einfach anschauen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ach so, was ich noch sagen wollte, gerade für Turniere das als Preis zu haben, zum Beispiel mit Logo und was weiß ich nicht alles, ist mega. Das ist ein mega geiler Preis, viel cooler als die Scheibe an sich. Vielleicht die dieses Jahr Turniere ausrichten, wendet euch frühzeitig zum Beispiel an Tobi für sowas. Da macht ihr uns Spielern und Spielerinnen auch eine große Freude, weil das bleibt tatsächlich und ist oftmals noch ein bisschen cooler als eine gestampte Scheibe zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Ja, Tobi, vielen, vielen Dank dir. Ich habe von meiner Seite jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer will ich mich Bene anschließen. Vielen Dank, das war richtig, richtig cool, ein richtig cooler Einblick. Und bist einfach auch selbst persönlich ein toller Typ, mit dem man sich sehr, sehr gerne unterhält. Und das hat das Gespräch gerade, glaube ich, auch nochmal gezeigt. Daher mach auf jeden Fall so weiter. Mich hast du mit überzeugt, nicht nur mit Crush Die, sondern generell mit dem Thema Dein. Ich habe da irgendwie jetzt gerade auch nochmal ein bisschen Blut geleckt. Ich hoffe, es geht ein paar Leuten da draußen auch so. Und wir sehen in Zukunft, ja, wie du so schön gesagt hast, viele, viele schöne gedeihte Scheiben über die deutschen Fairways fliegen.
Ich würde mich freuen, ja.
Genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald.
Sehr gerne, ja, bis bald.
Ciao.
Ciao.